Geschichte, Kapitel 2, Abvers 37, falls ihr es mitlesen willst. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Aposteln. Ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus, und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Er redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle Gläubiggewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu.
Wir gehen heute weiter in unserer Predigtreihe. Ihr werdet meine Zeugen sein. Heute in der Apostelgeschichte, zu Englisch Acts, die Taten. Einerseits sind damit die Taten der Apostel gemeint, andererseits die Taten des Heiligen Geistes, der eigentlich ja im Hintergrund wirkt. Und wir haben jetzt ja Pfingsten erst hinter uns gebracht, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und danach hat Petrus gepredigt, seine erste Predigt, und die Auswirkung dieser Predigt, darum geht es ihm heute. Es ist die Geburtsstunde der Gemeinde, die Urgemeinde, die Entstehung der ersten Gemeinde. Die australische Gleichstrom-Wechselstrom-Band AC/DC haben vor Jahren einmal einen Song gehabt, Rock'n'Roll Train. Und ich möchte heute dieses Bild des Zuges für die Gemeinde verwenden, weil ich denke, dass das ein gutes Bild für die Gemeinde ist. Die Gemeinde ist wie ein Zug voll mit Menschen. Es steigen immer wieder Menschen dazu, es steigen wieder Menschen aus, und der Gemeindezug voll mit Menschen fährt dahin. Und damit dieser Zug sicher und stabil vorwärts fahren kann, braucht er zwei Dinge. Er braucht nämlich zwei Gleise. Wenn der Zug nur auf einer an Gleis fährt, wird er nicht lang fahren. Er wird entweder auf der einen Seite umkippen oder auf der anderen Seite. Und so ist es auch beim Gemeindezug. Der Gemeindezug muss stabil auf zwei Schienen im Gleichgewicht fahren. Und in unserer Gemeinde hier war es uns eigentlich seit jeher ein Anliegen, dieses Gleichgewicht zu wahren, einen Mittelweg zu finden zwischen all den Extremen, die es gibt. Und wenn man sich die gesamte weltweite Gemeindelandschaft anschaut, ist die wirklich sehr, sehr bunt. Es gibt unterschiedlichste Gemeinden, von extrem konservativ, wo Männer und Frauen getrennt sitzen müssen, wo Frauen nur Röcke tragen dürfen, wo Lobpreismusik nur mit Orgel passieren darf, wo streng nach einer gewissen Liturgie vorgegangen wird. Und auf der anderen Seite gibt es extrem charismatische, freie Gemeinden, wo während der Predigt die Kinder um die Kanzel abfangen und spülen, wo im Lobpreis quer durch den Raum getanzt wird, wo mehr oder weniger jeder tun kann, was er will, wo während dem Gottesdienst auf einmal Propheten aufstehen und ihre Meinung oder was sie halt meinen, weitergeben. Also es geht drunter und drüber. Und ja, unserer Gemeinde war es eigentlich seit jeher ein Anliegen, da ein Gleichgewicht zu fahren, wo gewisse Freiheiten herrschen, aber auch gewisse Ordnung. Und heute schauen wir uns eben die Urgemeinde an und diese Prinzipien, die sie dort gelebt haben und was das mit uns zu tun hat. Und dazu habe ich drei Punkte. Und eben diese zwei Schienen wäre ganz gut eben so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich komme immer wieder darauf zurück. Für den ersten Punkt möchte ich ein bisschen zurückgehen ins erste Kapitel, zum Vers 8, weil ich denke, dass das ein Schlüsselvers ist für die ganze Apostelgeschichte. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Der erste Punkt ist Kraft bekommen, die eine Schiene, und Kraft geben, die andere Schiene. Kraft bekommen ist schön, super, aber wenn man dann damit nichts macht, wofür hat man die Kraft bekommen? Auf der anderen Seite ist es wichtig, anderen Kraft zu spenden und Kraft weiterzugeben, aber wenn man selbst nie mehr auftankt, wird es nicht lang gut gehen, es wird schief gehen. Es ist beides wichtig, Kraft bekommen und Kraft weitergeben. Zwei Sachen dazu. Nicht wir bauen Gemeinde, sondern Gott baut seine Gemeinde. Amen. Stimmt das? Ja, stimmt. Haben wir, glaube ich, schon öfters mal gehört, die Aussage. Und das stimmt. Ich glaube allerdings, dass das sehr oft theoretisch in unseren Köpfen so drinnen ist, aber die praktische Umsetzung, da mangelt es ab und zu vielleicht. Und das ist sicher auch ein Prozess, dass man das nicht nur theoretisch glauben, dass das so ist, sondern auch wirklich praktisch leben. Weil wir dazu neigen, dass wir in der Praxis dann doch wieder ganz gern so nach unseren eigenen Vorstellungen herumfuschen und herumbasteln. Und auch die Gemeinden so aussuchen, wie wir das sehen, weil wir selbst auf Gemeindesuche sind, welche Gemeinde passt zu mir, welche Gemeinde gefällt mir, wo ist die Musik so, wie es mir taugt, die Menschen so, wie es mir taugt. Und es ist oft so theoretisch, ja, Gott baut seine Gemeinde, aber ich schaue doch, dass mir eigentlich gefällt. Nicht wir haben kluge Worte, sondern es ist Gottes Evangelium, das gepredigt wird. Und wenn es da draußen vorbeigeht, da hängt unser Leitbild mit unserem Leitvers, den ich nach wie vor sehr gut und sehr wichtig finde. 2. Korinther 4, Vers 5. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus der Herr. Wir sind nur Diener und das aus Liebe zu Jesus. Und ich glaube, die Gemeinde hat immer wieder die Gefahr, dass wir die Gemeinde so als Firma ansehen, dass wir da gewisse Marketingstrategien anwenden. Aber Gemeinde ist anders und Gemeinde funktioniert anders. Und Petrus hat erst predigen können, nachdem er den Heiligen Geist dazu bekommen hat. Ohne ihn können wir nichts tun, zumindest nicht seinen Willen. Wir können nur das geben, was wir haben. Und wir können es nur haben, wenn wir immer wieder in die Gegenwart Gottes kommen und es dort holen. Und wenn es euch zurückerinnert an meine letzte Predigt, habe ich von den Autofahrer-Christen geredet, die halt immer von einer geistlichen Tankstelle zur nächsten fahren, bis der Tank wieder leer ist und dann wieder neu auftanken. Und dann gibt es eben diese Straßenbahn-Christen, die in ständigem Kontakt mit der Oberleitung sind und immer diese Kraft bekommen. Und ich glaube, dass beides wichtig ist und dass wir vielleicht so die Kombination daraus haben. Diese geistlichen Kraft-Tankstellen und trotzdem immer diesen Kontakt nach oben. Immer geistesgegenwärtig sozusagen handeln. Und oft ist es aber so, dass wir halt eben selbst herumfuschen, unsere eigenen Vorstellungen, unser eigenes Handeln, und dem wollen wir dann so einen frommen Stempel aufdrucken. Es ist ja für Jesus. Wenn wir Jesus anschauen, er hat immer wieder so Rückzugsorte gehabt, wo er Kontakt zu seinem Vater gehabt hat, wo er immer wieder ins Gebet gegangen ist, immer wieder diese geistliche Kraftquelle angezapft hat. Und Gordon MacDonald hat einmal ein Buch geschrieben, das ich nur empfehlen kann, warum Jesus kein Burnout hatte. Und das ist genau dieser Punkt. Er hat immer wieder neue Kraft von oben bekommen. Ohne diese Kraft von oben kann man diese Kraft auch nicht weitergeben. Das Zweite ist eben das Weitergeben. Wir haben den Heiligen Geist bei der Bekehrung bekommen, allerdings nicht unter Klammer nur zum Selbstzweck. Auch zum Selbstzweck für unsere eigene Auferbauung, für den Lobpreis, für Zungenrede, für Heilsgewissheit, aber auch als Kraftquelle für unseren eigenen Alltag, aber auch zum Weitergeben für andere, für unseren Auftrag. Wir sind Werkzeuge, die der Heilige Geist gebrauchen möchte, um sein Reich, um seine Gemeinde zu bauen. Also wozu hast du den Heiligen Geist bekommen? Viele Antworten: als Siegel, als Tröster, als Fürsprecher, als Auferbauung und als Kraftquelle für unseren Auftrag. Pfingsten ist passiert, der Heilige Geist ist gekommen, dann hat Petrus gepredigt und dann ist die Gemeinde entstanden. Also die Gemeinde braucht die Kraft des Heiligen Geistes, und zwar immer und immer wieder. Und die Gemeinde muss diese Kraft auch anwenden und weitergeben. Der zweite Punkt, und damit kommen wir jetzt zu unserem wirklichen Predigttext, ist Beständigkeit und Veränderung. Wieder diese beiden Schienen. Als die Leute das hörten, waren sie von ihrer Botschaft so tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Noch gewaltige Anzahl an Bekehrten durch eine Predigt. Wenn jemand das Evangelium verstanden hat, dann gibt es eigentlich nur eine einzige logische Konsequenz daraus. Das ist Buße, Umkehr und Taufe. Man erkennt, dass man auf dem falschen Weg ist. Was tut man? Man dreht um und geht auf den richtigen Weg. Nicht unbedingt auf der Autobahn, aber vom Prinzip her versteht es das. Man kehrt um. Man lebt ein Leben ohne Jesus. Man merkt, das ist eine Sackgasse, das bringt nichts. Man kehrt um und lebt ein Leben mit Jesus. Und auch wenn man dieses Leben mit Jesus lebt, ist es ja nicht so, dass man noch keinen Blödsinn mehr machen kann. Und darum ist es immer wieder notwendig, umzukehren, immer wieder notwendig, Buße zu tun. Und das ist oft für wiedergeborene Christen gar nicht so einfach zu akzeptieren, wenn es heißt, ja, du Buße. Wieso, ich bin ja schon bekehrt. Nein, Buße ist immer wieder wichtig. Und Buße heißt nicht, dass man noch ein 10-mal einen Rosenkranz rauf und runter betet oder sonst was macht, sondern Buße ist eine tätige Reue. Es ist ein Entschluss zur Umkehr. Einsicht, ich habe was falsch gemacht und ich möchte es anders machen. Sünde erkennen, bekennen und lassen. Und nach dieser Predigt von Petrus kamen eben 3000 Menschen zu dieser Einsicht, dass sie falsch unterwegs waren. Sie sind umgekehrt und haben sich taufen lassen. Und die erste Gemeinde war dadurch geboren. Und wenn man jetzt diese erste Gemeinde anschaut und unsere Gemeinde anschaut, merkt man, das ist jetzt nicht eins zu eins wirklich das Gleiche. Und es ist witzig, dass eigentlich alle Gemeinden weltweit, alle Kirchen diese Urgemeinde als Vorbild haben und trotzdem schauen alle Kirchen, alle Gemeinden völlig anders aus. Wie kann das sein? Sollten wir nicht eigentlich genauso funktionieren und so ausschauen wie diese erste Gemeinde, wenn das unser großes Vorbild ist? Und da muss ich mit aller Klarheit sagen, jein. Also ja und nein. Die Urgemeinde hat weder ein Kirchengebäude gehabt, es hat keinen Pastor gegeben, es hat keine Liturgie gegeben, es hat, soweit man weiß, auch kaum Lobpreismusik gegeben, gesungen dürfte worden sein, Instrumente waren scheinbar nicht so vorherrschend. Also das schaut völlig anders aus als unsere Gemeinden heute. Und wenn man jetzt sagt, na, wir müssen wieder dorthin zurück, wir müssen wieder zur Urgemeinde, dann ist es nicht Bibeltreue, sondern einfach nur Buchstabentreue. Und das bringt im Endeffekt nichts. Eine Sache, die man über die Apostelgeschichte wissen muss und was wichtig ist, ist: die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch. Und wir finden da keine Aufforderung, so muss die Gemeinde ausschauen und so muss die Gemeinde immer ausschauen. Und man muss unterscheiden zwischen der Lehre und dem Inhalt und der Form auf der anderen Seite. Und da haben wir dann wieder eben diese zwei Schienen. Und es sind beide Schienen wichtig. Die Lehre, der Inhalt, das muss konstant sein, das muss beständig sein. Das ist die apostolische Lehre, konservativ, orthodox, wenn man so will, das heißt im Sinne von richtig, geradlinig, am ursprünglichen festhalten, unveränderlich, ein Fels in der Brandung. Und auf der anderen Seite haben wir die Form. Und in der Form muss die Gemeinde liberal sein, offen sein, veränderbar. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das anwendet. Und das hat auch Paulus immer wieder getan, dass er sich der Kultur angepasst hat, seine Botschaft der Kultur angepasst hat. Und so Aussagen wie, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, oder so kann man das nicht machen, das sind eigentlich Aussagen, die in einer Gemeinde nichts verloren haben. Mit Traditionen, die man nur aufrechterhaltet, weil es halt Traditionen sind, steht man eigentlich der Gemeinde und steht man dem Evangelium im Weg. Also die Gemeinde braucht beides. Sie braucht Beständigkeit auf der einen Seite, Beständigkeit in der biblischen apostolischen Lehre und wir brauchen Veränderung in der Form des Gemeindelebens. Und da gehen wir jetzt dann noch einen Schritt weiter zum dritten Punkt und schauen uns diese Merkmale der ersten Gemeinde an und dann sehen wir auch, was das für uns bedeutet. Die Prinzipien daraus können wir auf uns übertragen. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, in den Gebeten. Es kam aber Furcht über ihre Seelen und viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel und alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Also 6 Dinge, die ich da rausgreifen möchte, 6 Merkmale der Gemeinde, die auch heute noch Grundpfeiler sind für uns. Das erste ist die Lehre. Am Anfang war das Wort. Die apostolische Lehre steht seit jeher im Mittelpunkt der Gemeinde und man könnte sagen, die Predigt, dass Gott selbst durch sein Wort zu uns redet und die Auslegung ist quasi der Höhepunkt des Gottesdienstes. Die Lehre, was ist es? Glaube, Lehre braucht Fakten, braucht Tatsachen. Und Petrus hat in seiner Predigt so eine Kurzfassung des Evangeliums präsentiert, dass Jesus gekreuzigt worden ist, dass er auferstanden ist, dass Jesus einen Auftrag gegeben hat, dass Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist, dass er den Heiligen Geist schickt und die Jünger fangen an zu predigen und Menschen kommen zum Glauben. In Römer 10 schreibt Paulus, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie noch nie gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Petrus hat gepredigt und dann kam die Frage, was sollen wir tun? Buße und Taufe. Wir predigen jeden Sonntag das Evangelium und es sollte eigentlich immer wieder die Frage gestellt werden, was sollen wir tun? Buße und Taufe. Das ist der Kern unserer Arbeit, Menschen mit Gottes Wort zu erreichen. Dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt, aber dass wir Sünder sind, dass wir Jesus brauchen und dass es Hoffnung gibt in Christus, dass es eine ewige Zukunft gibt, aber dass es auch eine Hölle gibt für all jene, die Gottes Friedensangebot nicht annehmen wollen. Gemeinde kann nur dann funktionieren, wenn das Evangelium Gottes gepredigt wird. Das ist das Was. Das andere ist das Wie. Und da sind wieder viele Möglichkeiten. Man kann es sagen, man kann es erklären, man kann es singen, man kann es praktisch vorleben. Man kann in einer Predigt Monologe führen, man kann Dialoge führen, persönliche Gespräche, man kann das Wort Gottes vorlesen. Die Apostel waren im Tempel, sie waren in Privathäusern, sie waren öffentlich, sie haben Monologe, Dialoge geführt. Es gibt viele Möglichkeiten. Und deshalb ist es gut, wenn die Gemeinde auch flexibel ist und auch den Gottesdienst flexibel gestaltet. Es muss nicht jeder Gottesdienst gleich ausschauen. Was, wie und das Dritte, das ist die Beständigkeit. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Bleiben, verharren. Das ist eine Grundeinstellung, eine Lebensform. Sie hielten sich an das, was die Apostel gesagt haben, was Jesus selbst gesagt hat. Sie waren gehorsam und haben das umgesetzt. Und Jesus sagt in Matthäus 28, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Es geht nicht nur darum, das zu wissen, sondern es auch zu halten. Es geht um praktische Jüngerschaft, um eine Auslebung im Alltag. Also es gibt viele Formen und Möglichkeiten, wie man mit dieser konstanten apostolischen Lehre umgeht. Und wenn wir das wissen und das halten und das anwenden, dann bleiben wir in der Lehre der Apostel. Die Gemeinde Jesu kann nur dann funktionieren, wenn sie an dieser apostolischen Lehre festhält und sie praktisch umsetzt. Das nächste Merkmal ist die Gemeinschaft. Vielleicht habt ihr diese Aussage schon mal gehört. Eine Gemeinde ist immer nur so gut wie der Kaffee nach dem Gottesdienst. Finde ich gut. Manche finden es nicht so gut, weil sie sagen, na, das ist so Kirchenkaffee, das ist eigentlich eine Unart, das ist zu wenig geistlich. Was hat das damit zu tun? Kaffee trinken kann man daheim auch, muss man nicht da haben. Aber Kaffee ist schlechtweg das Getränk. Man kann natürlich auch Tee trinken oder sonst was. Aber es geht ums Prinzip, dass Essen und Trinken zutiefst biblisch sind. Es ist seit jeher ein Aspekt einer guten Gemeinschaft, wenn man gemeinsam isst und trinkt. Und Gemeinschaft kann auch wieder vielfältig ausschauen. In Hauskreisen, in Gebetskreisen, Studienkreisen, zu zweit, zu dritt. Wichtig ist, dass diese Gemeinschaft geprägt ist von Liebe und Anteilnahme und Offenheit, dass man einfach so sein kann, wie man ist. Und die Gemeinde sollte eigentlich die Gelegenheit sein, dass man völlig ohne Maske da sein kann. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Und ich kann nur sagen, man muss aufpassen bei einer Gemeinde, wo man nur mit einer frommen Maske akzeptiert wird. Und das ist die Herausforderung an uns alle, an jeden persönlich, dass man den anderen so annimmt und akzeptiert, wie er ist. Und nicht so, wie es in meinem Kopf sein sollte, dass er das richtige Aussehen hat, das richtige Vokabular, das richtige Verhalten, die richtige Musik hört. Es gibt das Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ist, glaube ich, bekannt. Zu Jesus ja, zu uns auch. Kann wirklich jeder kommen, so wie er ist. Die Gemeinde braucht echte Anteilnahme, überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit und ehrliche Liebe zueinander. Das soll allerdings nicht bedeuten, dass Sünde toleriert werden soll. Das ist wieder ein völlig anderes Kapitel. Aber jede Person soll willkommen sein. Das dritte Merkmal, und wir werden das dann später auch noch feiern, ist das Brotbrechen. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. 1. Korinther 11, die berühmte Bibelstelle, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und auch da gibt es viele verschiedene Formen, wie man dieses Brotbrechen feiern kann. Manche Gemeinden machen das jeden Sonntag, manche nur einmal im Monat, wir machen es jeden zweiten Sonntag. Früher haben wir mal den Kelch rumgegeben und jeder hat daraus getrunken oder reingespuckt, weiß ich nicht. Heute haben wir das etwas hygienischer und jeder holt sich seine Portion vorne ab. Es gibt auch kein richtig oder falsch, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Gefahr, die ich ab und zu beim Brotbrechen sehe, ist, dass es zu einem Ritual verkommt. Manche Kirchen haben daraus ein heiliges Sakrament gemacht. Es ist etwas ganz was Heiliges, was Geweihtes, das wird auf ein Podest gestellt und verherrlicht. Und ich glaube, gerade deshalb eigentlich seiner Wichtigkeit und Bedeutung beraubt. So oft ihr dieses Brot esst, Brot und Wein, das war damals Hauptnahrungsmittel. Tägliches Geschehen, überall in den Häusern, überall, wo das passiert ist, hat man an Jesu Tod gedacht. Es war keine Zeremonie, die nach einer bestimmten Liturgie abgehandelt wurde, sondern es wurde einfach gemacht, beim täglichen Essen. Brotbrechen war ein Gedenken an Jesus und gleichzeitig eine Mahlzeit. Und bei jeder Mahlzeit wurde an ihn gedacht. Und das können auch wir machen. Bei jeder Mahlzeit, ob wir es Brot essen oder ein Schnitzel, wir können dabei an Jesus denken und daran denken, was er für uns getan hat. Und damit das Evangelium verkündigen. Gott stillt unseren leiblichen Hunger, aber auch unseren seelischen Hunger. Und früher einmal, und das denke ich ist eine schöne Tradition, war es so, dass wenn das frische Brot vor die Familie gebracht worden ist, dass dann das Familienoberhaupt, bevor das Brot aufgeschnitten worden ist, ein Kreuz reingeritzt hat. Und dann wurde es aufgeschnitten und dann ist es gegessen worden. Das ist eben ein Gedenken an das, was Jesus getan hat. Die Gemeinde braucht keine leeren Rituale, sondern ehrliche Anteilnahme an Jesu Tod und seiner Auferstehung. Das nächste Merkmal ist das Gebet. Auch da gibt es viele Möglichkeiten. Still, jeder für sich, gemeinsam im Gottesdienst. Und das ist auch immer wieder so eine Streitfrage. Wie viel Platz hat das Gebet im Gottesdienst? Macht man das Gebetskörbe oder macht man das sehr ausschweifend? Ist es dann vielleicht wieder eher unpassend, wenn das zu viel Raum im Gottesdienst einnimmt? Muss man abwägen, wie passend das ist. Wichtig ist, dass das Gebet da ist und dass es wichtig bleibt. Dass es ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens ist, dass man miteinander und füreinander betet. Die Gemeinde braucht Gebet. Wundertaten. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit des Wandels. Offiziell, die westliche Gesellschaft ist sehr säkular, ist sehr weltlich, das materialistische Denken herrscht vor, es wird die Evolutionslehre unterrichtet, es gibt demnach keinen tieferen Sinn des Lebens, man glaubt nur das, was man auch erklären kann, aber inoffiziell boomt die neue Spiritualität. Wie viele Menschen kennst du, die irgendwo einen Glücksbringer dabei haben, die sie vielleicht einen Stein einstecken, weil der irgendwas bringt, die Magnetarmbänder verwenden, täglich das Horoskop lesen, vielleicht schon mal bei einem Wahrsager waren oder wenn der Onkel Doktor nicht weiterhelfen kann, irgendwelche Wunderheiler aufsuchen. Die Esoterik boomt wie nie zuvor. Und die Leute wollen, sie suchen nach etwas Übernatürlichem, nach einem tieferen Sinn des Lebens. Man kann nicht alles erklären. Vieles bleibt unerklärlich. Und fast alle Menschen sind überzeugt davon, dass es im Leben keine Zufälle gibt. Aber wenn es kein Zufall ist, was ist es dann? Wenn man sagt, ja, das ist ein Schicksal. Aber was ist ein Schicksal? Oder das hat das Universum irgendwie so gemacht. Was heißt das? Und da sind wir wieder am Anfang. Lehre, Glaube braucht Fakten, braucht Tatsachen. Irgendwas Nebulöses, das Universum, Schicksal, irgendwie, keine Ahnung, darauf sein Leben und sein Glauben aufbauen, ist sehr wackelig. Aber es gibt einen großen Hunger nach diesen übernatürlichen Dingen, nach einer neuen Spiritualität. Und die Frage ist ja, was haben wir Christen da zu bieten? Und ich befürchte, dass Christen oft viel weltlicher sind als Nichtchristen. Und dass viele Nichtchristen viel spiritueller sind als wir Christen. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich ziemlich schräg. In der Urgemeinde gab es viele Wundertaten, Heilungen, Visionen, Prophezeiungen. Warum heute nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Antwort darauf. Und es ist auch nichts, was wir produzieren können. Wir können nicht sagen, okay, jetzt fangen wir mit Prophezeiungen an, jetzt fangen wir mit Heilungen an, weil wir das nicht machen können. Das muss der Geist machen. Und auch in Pfingstgemeinden, wo das ja sehr propagiert wird, Heilungen und Prophezeiungen, und da habe ich auch schon einiges erlebt davon, und ich muss sagen, auch dort wird bei Weitem nicht so heiß gegessen, wie geredet wird. Ich habe auch dort keine großartigen Wunderheilungen erlebt oder Prophezeiungen, die tatsächlich eingetroffen sind. Wir können nur Gott bitten und ihn bestürmen, dass wir solche Sachen wieder erleben dürfen. Dass er durch sein Wort, aber auch durch bestimmte Menschen zu uns redet und dass Wunder passieren können. Die Urgemeinde tat viele Wunder in der Kraft des Geistes. Und die Gemeinde braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Und das letzte Merkmal ist die praktische Hilfe. Und die Urgemeinde war da wirklich sehr, sehr mutig, wenn es um den Umgang mit Geld und Besitz gegangen ist. Sie haben alles miteinander geteilt. Und das scheint sowieso ein bisschen, das Geld so ein bisschen so ein Lieblingsthema von Lukas gewesen zu sein. Und ja, es gibt viele Gefahren für die Gemeinde und Geld ist eine Gefahr für die Gemeinde. Nicht deshalb unbedingt, weil zu wenig Geld da ist, sondern weil es immer wieder leicht zu einem heimlichen Götzen wird. Und die Frage ist immer wieder, bin ich ein Diener des Geldes, des Mammons oder bin ich ein Diener Jesu? Die Urgemeinde hat diese Frage richtig beantwortet, aber auch dort gab es schon Probleme. Und wir werden dann später noch von Hananias und Sapphira lesen. Ihr kennt die Geschichte. Ja, die Frage ist, müssen wir jetzt auch, so wie die Urgemeinde, miteinander teilen, so quasi in kommunenartigen Verhältnissen zusammenleben? Und da müssen wir uns wieder darauf besinnen, die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch. Sagt uns nicht, dass das immer so sein muss. Sie ist ein Geschichtsbuch. Sie erzählt uns, wie das damals war. Und wir als Freikirche legen Wert auf Freiwilligkeit, wie der Name schon sagt. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde. Und auch bei Ananias und Sapphira heißt es dann, Kapitel 5, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Also es war damals auch freiwillig. Das Problem bei Hananias und Sapphira war ja nicht, dass sie alles der Gemeinde gegeben haben, sondern dass sie Gott und die Gemeinde belogen haben. Das war das Problem. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Frage, wem diene ich? Dem eigenen Wohlstand oder Jesus? Wo investiere ich mein Geld, meine Zeit, meine Energie? In Gottes Reich oder in mein eigenes Reich? Und wem gehört das alles, was ich habe? Gehört das wirklich mir? Jesus sagt in Matthäus 6, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Mott noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Für Menschen, die am eigenen Luxus, am eigenen Besitz hängen, wird es sehr schwierig, umzukehren und in den Himmel zu kommen. Fassen wir nochmal zusammen. Die Gemeinde braucht die Kraft des Heiligen Geistes, und zwar immer wieder. Und die Gemeinde muss diese Kraft auch anwenden und weitergeben. Die Gemeinde braucht einerseits Beständigkeit in der biblischen, in der apostolischen Lehre, aber sie braucht auch Veränderung in der Form des Gemeindelebens. Die Gemeinde Jesus kann nur dann funktionieren, wenn das Evangelium Gottes gepredigt wird. Die Gemeinde kann nur funktionieren, wenn diese apostolische Lehre auch praktisch angewendet wird. Die Gemeinde braucht das Wirken des Heiligen Geistes. Die Gemeinde braucht echte Anteilnahme, überschwängliche Freude, aufrichtige Herzlichkeit und ehrliche Liebe zueinander. Die Gemeinde braucht keine leeren Rituale, sondern eine ehrliche Anteilnahme an Jesu Tod und seiner Auferstehung. Die Gemeinde braucht Gebet. Und die Gemeinde braucht Menschen, die das Reich Gottes höher achten als ihre eigene Bequemlichkeit. Und die Gemeinde braucht eben diese beiden Schienen, um sicher fahren zu können. Das Bleiben, diese Beständigkeit und diese Veränderung. Und wenn wir dieses Gleichgewicht wahren, dann kann der Gemeindezug mit Volldampf in die Zukunft fahren. Die Gemeinde kann stark werden und sie kann wachsen. Und sie kann in die richtige Richtung steuern. Und ein interessanter Vers noch zum Schluss. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Wenn die Gemeinde stabil im Gleichgewicht auf beiden Schienen fort, dann wird Gott Wachstum und Frucht schenken. Amen.